machen Leute. Ein Sprichwort, das es in sich hat. Ein Sprichwort, an das man sich schnell gewöhnen kann. Kopfkino bitte einmal einschalten. Wie wäre es? Der Pastor kommt im Schlafanzug und steht hier vorne mit entsprechender Frisur. Und, oh, danke Bernd. Selber schuld. Ich sage nicht, nächsten Sonntag könnte peinlich werden. Oder, was weiß ich, mit Lederjacke, Gartengaloschen, dreckiger Jeans. Und wäre das dann immer noch willkommen? Oder wäre das etwas stark gewöhnungsbedürftig und würde ablenken entsprechend? Oder mit voller Kriegsbemalung, wie auch immer. Aber dieses Sprichwort, Kleider machen Leute, soll ja ausdrücken, die Kleidung einer Person, sie entscheidet, glaube ich, schon etwas von dem Ansehen, von dem Wahrnehmen, von der Einschätzung. Wir taxieren ja Leute ganz schnell danach. Also wenn du bei der Bank einen Kredit haben willst, dann wirst du vermutlich nicht unbedingt eben halt im Schlabberlook da auftauchen, so mit dem Letzten, was du noch gerade hast, um deine Bedürftigkeit deutlich zu machen, sondern na, man zieht sich entsprechend an. Und ich weiß nicht, wem der Film Der Hauptmann von Köpenick so vor Augen ist, wo dann auch mit einem Mal ein einfacher Schuster mit Hauptmannsuniform, wer weiß was, alles auf die Beine kriegt. Die Leute lassen sich beeindrucken, der macht was her, ein starker Kerl, ne? Also, seine Notlage bringt ihn dazu, er befehligt nachher einen Trupp Soldaten. Kleider machen Leute. Und man kann viel darstellen, ohne es wirklich zu sein. Damals war das ja auch schon so, als Jesus die religiösen Führer der damaligen Zeit ja, verglich mit weiß gestrichenen Gräbern. Also außen hui, innen fui, auf gut Deutsch. Nach außen sah das nach was aus und innen drin war das vermodert und voller Knochen, Würmer. Kopfkino im Übrigen wieder ausschalten. Und man versuchte mehr darzustellen, als man eigentlich war. So, bislang waren wir auf der Zuschauerbank. Und jetzt? Jetzt sind wir dran. Dina, du hast uns da eigentlich schon so eine gute Zusammenfassung gegeben. Und nichtsdestotrotz möchte ich uns diesen Abschnitt lesen. Und vor allen Dingen, das ist die gute Nachricht. Nein, das war die gute Nachricht, bis der Pastor sie in die Finger gekriegt hat. Also an ein, zwei Stellen musste ich etwas verändern, weil das vom Wortlaut her nicht stimmt. Aber das ist die Freiheit bei Übersetzungen, wenn man dann nicht selber mal nachguckt. Also Epheser 4, 17 bis 32. Das aber sage ich euch im Auftrag des Herrn mit allem Nachdruck. Ihr dürft nicht mehr wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen und deshalb von ihrem verkehrten Denken in die Irre geführt werden. Ihr Verstand ist verdunkelt und sie haben keinen Zugang mehr zum wahren Leben zu Gott. Das kommt von ihrer Unwissenheit und ihrem verhärteten Herzen. Aus ihrer inneren Leere heraus überlassen sie sich dem Laster. Sie treiben jede Art von Unzucht und sind von unersättlicher Habgier. Ihr wisst, dass sich ein solches Leben nicht mit dem verträgt, was ihr über Christus gelernt habt. Ihr habt doch von ihm gehört, ihr seid über ihn unterrichtet worden und habt an Jesus den Maßstab für euer eigenes Leben. Ihr habt eure frühere Lebensweise abgelegt. Ja, ihr habt den ganzen alten Menschen abgelegt, der seinen Begierden folgt. Die betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Ihr habt den neuen Menschen angezogen, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig aus der Wahrheit Gottes lebt, an der nichts trügerisch ist. Legt das Lügen ab und sagt zueinander die Wahrheit, denn wir alle sind Glieder am Leib von Christus. Versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet. Versöhnt euch wieder und lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Gebt dem Versucher keine Chance. Wer vom Diebstahl gelebt hat, muss jetzt damit aufhören. Er soll seinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit verdienen und zusehen, dass er auch noch etwas für die Armen übrig hat. Lasst ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohltut, die es hören. Beleidigt nicht durch euer Verhalten den Heiligen Geist. Er ist wie ein Siegel, das Gott euch aufgedrückt hat, und er verbirgt euch die endgültige Erlösung. Weg also mit aller Verbitterung, mit Aufbrausen, Zorn und jeder Art von Beleidigung. Schreit einander nicht an. Legt jede feindselige Gesinnung ab. Seid freundlich und hilfsbereit zueinander und vergebt euch gegenseitig, was ihr einander angetan habt, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat, was ihr ihm angetan habt. Ja, soll ich sagen, mal wieder ein toller Rundumschlag. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber ihr hört's. Ein Missionar geht zu Fuß durch die Wüste. Plötzlich sieht er zwei hungrige Löwen, die kommen brüllend auf ihn zugesprungen. Er überlegt kurz, wie kann ich mein Leben retten? Und er weiß genau, weglaufen bringt nichts. Also er schließt die Augen, faltet die Hände und bittet, lieber Gott, mach, dass aus diesen Löwen fromme Christen werden. Als er die Augen wieder öffnet, knien beide Löwen vor ihm im Sand, haben die Pranken zusammengelegt und beten, komm Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Tja, eine alte Geschichte und trotzdem, sie macht etwas deutlich. Und das war der Hintergedanke von mir natürlich auch dabei. Sie waren fromm geworden, aber sie waren immer noch richtige, echte Löwen. Mit richtigen, echten, knurrendem Magen. Also, das hat nichts gebracht. Und so, glaube ich, kann es auch uns gehen. Äußerlich fromm zu sein und innerlich doch die alten Menschen zu sein. Innerlich alles beim Alten gelassen zu haben. Oder ja, vielleicht nicht alles, aber doch an der einen oder anderen Stelle. Kleider machen Leute. Oder ein erster Gedanke, wer mit Jesus lebt, lebt nicht mehr wie die Heiden. Und ich weiß nicht, wie ihr euch einen Heiden vorstellt. Was ist der Unterschied zwischen einem Heiden und einem Christen? Ideen? Ihr seid dran. Nur sitzen und zuhören ist nicht. Okay. Ich kommentiere das nicht. Also Heide, jemand, der nicht an Gott glaubt. Der Heide oder der Christ? Okay. Aus Gnade gerettet, der Christ. Ja. Oh, als Kind gedacht, Kannibalen, Heiden. Ich danke dir, Johannes, das kommentiere ich doch an der Stelle, aber das war jetzt sehr reizvoll, ja, also manchmal nicht zu unterscheiden. Ich lasse es mal stehen, wenn man sich das anguckt, es gibt ja so diverse Facetten und Abstufungen. Man kann Agnostiker finden zum Beispiel, das heißt, die gehen davon aus, es gibt ein übernatürliches Wesen, ein Gott oder Götter, aber man kann das nicht erkennen, man kann das nicht rational erklären. Und wenn man ihn fragt, ob es Gott gibt, dann würde dieser Agnostiker zum Beispiel sagen, ich weiß es nicht. Also keine Ahnung auf gut Deutsch. Oder das ist nicht zu beantworten. Oder ein Atheist, ich näher mich dem bewusst mal so ein bisschen schräg, ein Atheist ist die Überzeugung, dass es Gott oder Götter überhaupt nicht gibt. Also die gestellte Frage, würde er sagen, nein, kann ich angehen. Und deswegen gläubig, nein. Und Heiden, ja, oft Menschen oder werden Menschen so bezeichnet, die keiner oder einer anderen Religion zugehörig sind. Auch das wäre eine Definition, zu sagen, alles außerhalb des, für uns jetzt, des Christentums. Weil damals, ja, was waren das? Wolfgang, du hattest gesagt, so eigentlich außerhalb des Judentums. Nur der Begriff Heide, der wird damals so in der Form nicht gefallen. Aber es stimmt schon. Also Angehörige als einer anderen Religion. Nur das Spannende ist ja, je nachdem, von welcher Religion gehst du aus und sagst dann so, alles, was daneben ist, ist anders. Also ein Heide muss nicht zwingend ein nichtgläubiger Mensch sein, um das mal so auszudrücken, zumindest. In modernen Übersetzungen ist die Rede von Menschen, die Gott nicht kennen, als eine ganz einfache Definition. Weil wir würden ja nicht sagen, ein Heide, ein Jude ist kein Heide. Ein Jude kennt den gleichen Gott, den wir kennen. Er kennt nur Jesus Christus nicht als Gottes Sohn. Vielleicht ist es gewöhnungsbedürftig, von Heiden zu reden, aber der Begriff Menschen außerhalb von Gottes Volk, Menschen ohne Beziehung von Gott. Und so ein zweites Spannungsfeld möchte ich es beschreiben, ein Leben mit Gott oder ein Leben ohne Gott. Da hat Paulus so verschiedene Facetten oder Aspekte von gezeigt. Er beschreibt das als verkehrtes Denken. Das heißt, die Leute denken sozusagen in die falsche Richtung. Vielleicht von ihrer Seite aus konsequent, aber die Ausrichtung zielt auf vergebliche und sehr vergängliche Dinge. Das ist ihr Wertekatalog. Da wollen sie hinterher. Das will ich haben. So, ihre Bucketlist. Das muss ich noch erreicht haben. Dann, ne? Oder Paulus beschreibt es auch als verdunkelter Verstand. Das heißt, es geht um mehr als nur ein Intellekt. Es geht um ein Denken, den ganzen Lebensstil, completo tutto, und zwar ohne Gott. Ich brauche den nicht, um glücklich zu sein. Ich komme ganz prima ohne Gott längs. Und in Klammern sei gesagt, und wenn irgendwas schief läuft, dann kommt die Frage, warum Gott hast du das zugelassen? Dann kriegt er den schwarzen Peter, aber vorher bitte nicht. Oder kein Zugang zum Leben oder zu Gott. Gottes Worte, Gottes Werte, seine Maßstäbe, die sind nicht relevant. Man ist Gott entfremdet, das heißt, sie haben das verloren, eigentlich wofür sie als Gottes Geschöpfe geschaffen worden sind. Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und dann gibt es hier noch so einen letzten Aspekt da drin, und zwar verhärtete Herzen. Da prallt alles von ab. Das ist wie so eine Wand, gegen die du fahren kannst. Nichts dringt tief genug ein. Nichts findet Zugang zum Herzen, ein Weg in die Persönlichkeit. Vierfaches Ackerfeld, da gab es auch so etwas. Der Mensch stumpft ab, sein Gewissen schlägt nicht mehr Alarm. All das Konsequenz eines Lebens ohne Gott. Welche Folgen hat das Leben ohne Gott? Alles mitzunehmen, alles hier und jetzt ja erreichen zu müssen, ein Hingezogensein zu allem möglichen Unreinen, so charakterisiert Paulus das. Und dieses Leben entspricht eben nicht dem Leben, zu dem uns Gott geschaffen hat. Es verträgt sich nicht mit dem, was Jesus gelehrt hat. Und das ist eigentlich so dieses Christwerden. Und das ist spannend in den vergangenen Tagen. Es ließ sich auch immer mal wieder finden in der täglichen Bibellese. Dieses Christwerden. Jesus sagt es seinen Leuten immer wieder als ein Christwerden. Also nicht ein Christsein, Status quo, sondern Christwerden. Du bist unterwegs. Also ich muss sagen, euch neuen Mitgliedern, ihr seid nicht fertig. Ihr habt jetzt, sondern nein, weiter miteinander, mit anderen unterwegs sein, uns aneinander zu reiben, all das gehört dazu. Christwerden heißt, ich habe erkannt, dass Jesus für mein verkorkstes Leben bezahlt hat. Jo, dass er mich liebt, dass er mit mir leben will. Ja, Christ zu werden bedeutet, das, was Gott entgegensteht, aufzugeben, weil ich es will, weil ich selber mich dafür entscheide. Dieses Ja, von dem wir eben gesungen haben, das bedeutet auf meiner Seite doch auch was. Ich will mich ändern, weil ich weiß, das passt nicht zu Jesus, das passt nicht zu ihm. Und Christ werden bedeutet, eine neue Ausrichtung zu haben, ein neues Ziel zu verfolgen, das Jesus vorgibt. Also all das, ein Unterwegssein, wir merken, das ist das. Wer mit Jesus lebt, der lebt nicht mehr wie die Heiden, falsche Richtung. Und mit neuer Ausrichtung zu starten. Wer mit Jesus lebt, der lernt nach seiner Lebensweise zu leben. Und das finde ich selber immer wieder unwahrscheinlich spannend. Ich weiß nicht, wann habt ihr mal überlegt, wann seid ihr bereit, euch zu verändern? Und zwar freiwillig. Wenn der Arzt es sagt, Sie müssen etwas dran verändern. Ich danke für das Kopfschütteln, weil das ist auch nicht unbedingt automatisch etwas, wo wir sagen, der Arzt kann gerne viel sagen. Sie müssen Ihre Ernährung umstellen, Sie müssen mit dem Rauchen aufhören, Sie müssen dies oder jenes tun. Es ist nicht automatisch gesagt. oder wo ich weiß, wo Veränderungen passieren, da, wo sich die Liebe einmischt. Da passieren manchmal sehr gravierende Veränderungen. Wir haben uns kürzlich über unseren Sohn unterhalten, wo man merkt, ja, da ist ein Mensch in sein Leben getreten und der ist ein ganz anderer geworden. Wir sind so weise und sprechen ihn nicht drauf an. Aber, ne, oder verändern wir uns erst dann, wenn wir gar nicht mehr anders können? Oder verändern wir uns aus Überzeugung, wenn ich wirklich mal, ja, ich will das. Veränderung, so habe ich es hier notiert, passiert dort, wo Begegnung stattfindet, wo ein Kennenlernen stattfindet. Und gerade bei Jesus ist das wirklich etwas fasziniert. Ich habe vor Jahren mal so eine Reihe gemacht, wie Jesus Menschen begegnet. Und wenn ihr mal mit diesem Vorzeichen die Evangelien durchliest, das ist faszinierend, wie Jesus Außenseitern begegnet und. Ich kann das jetzt nur streifen, aber das ist halt, Jesus hat sie nie damit konfrontiert, wenn du Christ sein willst, dann musst du. Erst einmal, geh mal in Vorleistung, tu mal so, sondern Jesus hat etwas ganz Einfaches gemacht. Er hat sie einfach geliebt, angenommen, wertgeschätzt, vor allem anderen. Dieser Funke, der ist übergesprungen, das haben die kapiert. Da nimmt mich jemand an, egal ob ich eine Frau bin in der damaligen Gesellschaft wohlgemerkt, ob ich Samaritaner bin, also außerhalb von Gottes Volk lebe, Heide, war damals auch alles mit drin, zu sagen, nee, ich sehe dich als Menschen und ich sehe keinen Paragraphen und ich sehe nicht einen Fall XYZ, ich sehe diese Person und nehme diese Person wahr und ich nehme diese Person ernst, mit Schuld, mit Versagen, mit Haken und Ösen. Und diese Liebe Jesu, die hat Menschenherzen verändert. Die hat Leute erreicht. Wahnsinn. Und das geschafft, was Worte so nie hätten auslösen können. Nur die Begegnung mit der Person Jesu wirkt Veränderung des Lebens. Könnt man weiterdenken bei der Auferstehung Jesu. Erst die Begegnung mit dem Auferstandenen. Da macht es Klick. Jesus lebt. Vorher konnten die das gerne alle erzählen. War nichts. Und also es geht nicht um die Lehre irgendwo, einer Ethik, sondern um Beziehung. Dass Menschen in eine Beziehung eintreten, dass ein Kontakt geschaffen wird und zwar dauerhaft. Und dieses von Jesus zu lernen, ihm sozusagen über die Schulter zu gucken und das bei sich selber zu erleben. Wir machen biblischen Unterricht, wir versuchen etwas weiterzugeben von der Bibel, aber auch gerade an der Stelle und selber eigentlich auch Lernende zu sein. Also Jesus zu beobachten, wie macht er das denn eigentlich? Wie hat er das gemacht? Wie ist er auch mit seinen Feinden umgegangen? Die Leute, die ihm nach dem Leben getrachtet haben. Was hat er gemacht, als er am Kreuz gehangen hat? Hat er ihnen die Pest von oben herunter gewünscht? Oder hat er gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein ganz anderes Verhalten. Also, nur so können wir lernen, was über den Moment hinaus Bedeutung hat. Wir lernen, mit Jesus zu leben. Und das heißt doch auch, Entscheidungen von ihm her zu treffen. Also zu überlegen, was würde Jesus tun? Dieses schöne Armband, ja. Also das heißt, mir Gedanken zu machen, wie wäre er vielleicht mit dem Menschen klargekommen, der mir quer liegt? Christ zu sein bedeutet, ich lerne. Christ zu sein bedeutet, ich mache Fehler. Christ zu sein, beziehungsweise ich bleibe lieber beim Werden. Christ zu werden heißt, ich falle auf die Nase. Aber es heißt auch, ich darf wieder aufstehen. Jesus sagt nicht typisch der Parsch, den lassen wir mal liegen. Der schon so oft hingeknallt. Nein, sondern ich darf wieder aufstehen. Jesus ist mein Maßstab. Und von daher die Frage, diese Beziehung auf Dauer zu haben, wirklich, was hat sich bei dir verändert, seitdem du Christ geworden bist? Sind wir immer noch da? Oder zieht sich ja durch. Ist ja nur das, was Paulus schreibt an die Christen und damit auch an uns. Paulus sagt eben halt nicht, das reicht. Du bist da gewesen. Du stehst da ganz unten, aber da sind noch ein paar Stufen, die du ergehen könntest. Also eine Ausbildung mit Lerneffekt nach vorne. Zu sagen, ja, Jesus, ich sag ja, ich möchte lernen. Und das ist manchmal echt herausfordernd, das ist manchmal unbequem, aber es bringt mich Jesus ein Stück näher und genau das möchte Jesus doch. Und ein letzter Gedankenkreis, wer mit Jesus lebt, erneuert seine Lebenshaltung. Und da habe ich am Anfang nämlich etwas verändert in der guten Nachricht. Das Ablegen der früheren Verhaltensweisen und das Anziehen dieses neuen Menschen in diesem Bild, das wird im Griechischen durch eine Verbform ausgedrückt. Ich höre da gleich wieder auf, ich will das nicht wer weiß wie reinbringen, aber trotzdem, die drückt A, etwas Punktuelles aus und B, etwas, was in der Vergangenheit liegt. Also mit anderen Worten, Kurzfassung, ihr habt abgelegt. In manchen Übersetzungen steht, legt ab, zieht an. Aber eigentlich meint Paulus, das ist passiert. Also ganz deutlich, Thema Taufe. Thema Taufe ist genau das passiert. Da wird es eigentlich deutlich. Mit Taufkleidung, so wie wir es früher gehabt haben, oder eben halt zu sagen, altes Leben, neues Leben. Ihr habt etwas abgelegt. Wenn sich jemand für ein Leben mit Jesus entscheidet und sich taufen lässt, dann passiert das. Altes Leben und er zieht ein neues Leben, einen neuen Menschen an. Und möchte euch das deutlich machen. Ich habe so zwei schöne Kleidungsstücke mitgebracht. Braucht ihr jetzt mal. Ich habe mir jetzt heute Morgen etwas erspart. Ich wollte eigentlich mir hier jetzt noch so schöne Aufkleber überall dran machen. Aber das überlasse ich eurer Fantasie. Ich nenne euch einfach mal die Aufkleber, die jetzt hier dran sein könnten. Die erscheinen da oben nicht. Und zwar das so als alter Heidenmantel. So habe ich ihn mal genannt. Und dann mit all den Begriffen, die da in dem Text drin stehen. Gekennzeichnet durch Unzucht, Habgier, Lüge, Zorn, Diebstahl. Ich fand das in der Übersetzung toll. Giftige Worte. Das ist wirklich, da steckt viel Gutes drin in diesem Begriff oder viel Wahres so. Verbitterung, Aufbrausen, Beleidigung, Anschreien. Das ist der alte Heidenmantel. Den habt ihr ausgezogen. Und dann sagt er ja. Ich habe jetzt hier noch so einen Teil liegen. Der neue Mantel, das neue Kleid. Und als Bild dafür, was wir mit Jesus angezogen haben. Ein gerechtes und heiliges Leben. Wahrheit, Versöhnung, Barmherzigkeit. Kontrapunkt, gute Worte zu den giftigen Worten. Und gute Worte im Griechischen heißt Segen, also segnen. Freundlich, hilfsbereit. Vergebungsbereit. Paulus sagt sehr deutlich, ihr habt das abgelegt, ihr habt das angezogen. Und jetzt, es geht darum, diesen Mantel wirklich abzulegen. Manches kann man ja ausbessern, so einen Flicken draufsetzen, dann sieht man das eine nicht mehr. Und dann sieht man das andere vielleicht eben halt auch nicht mehr. Aber das meint Paulus nicht, also nicht Oberflächenverbesserung an irgendeiner Stelle, sondern er sagt, raus aus diesem Heidenmantel ist passiert. Und doch, er nennt etwas anderes, Erneuerung nennt er das. Und das sagt er als Aktives, als immer weiterlaufendes. Erneuert euch, also werde, was du bist. Und jetzt kommt das, was leider manchmal passiert oder passiert ist. Wir ziehen uns das Neue einfach über das Alte drüber. Nur, das war nicht das, was ein Paulus hier meinte. Zu sagen, also Oberfläche, sondern das ist ja noch alles da, was da unten drunter ist. Sondern Paulus meinte wirklich, Leute, das funktioniert nicht. Ihr müsst das bitte schön vorher das Alte ablegen und dann könnt ihr das Neue anlegen. Lass das jetzt mal aus, mir wird es zu warm. Aber es überlasse ich eurer Vorstellungskraft. So dieses vor Augen zu haben. Gott wünscht sich, dass wir begreifen, dass er uns liebt, dass er uns ganz will. nicht 50%, 60%, da wird nicht um Prozente gefeilscht. Gott ist nicht Abraham, der um Sodom und Gomorra feilschen muss, sondern Gott möchte, dass wir begreifen, du bist mein Kind, 100%ig. Und ich möchte auch 100%ig mit dir unterwegs sein. Du darfst mit mir leben. Aber dieses Leben ist noch nicht abgeschlossen. Und das meint dieses Erneuertwerden. Immer wieder erneuert zu werden. Und deshalb werden wir aufgefordert, lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist. Das heißt für mich nicht zuerst durch Äußerliches, sondern von innen her. Ein ständiger Prozess, werde das, was du bist, das, was Gott aus dir machen will. Und das finde ich spannend. Also auch an den Stellen, wo zum Beispiel Daniel gesagt hat, ja, ich weiß doch gar nicht, wo ich überall hingehe. Genau. Auch das heißt, finde deinen Platz, werde das, was du bist und das einander zuzugestehen. Konkrete Formen, Konsequenzen, Kleider machen Leute. Und dann bleibt eigentlich die Frage, welches Kleidungsstück trägst du? Altes, Neues, Neues über Altes oder Altes über Neues? Wir können das ja, wer weiß, wie durchspielen. Welches Kleidungsstück? Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum sind da zwei Katzen drauf? Und damit möchte ich nämlich schließen, mit auch einer kleinen, kurzen Geschichte. Ein indischer Dorfpastor fragt einen frisch Bekehrten, wie es ihm jetzt geistlich gehe. Er antwortet, ich habe in meinem Herzen zwei Katzen. Die eine ist weiß und die andere ist schwarz. Die beiden liegen sich dauernd in der Wolle und streiten. Ermutigend sagt der Pastor, dieser Kampf ist normal im Herzen von jedem, der zum Glauben gekommen ist. Der junge Mann ist bestürzt, ratlos. Aber sag mir, Pastor, welche Katze wird denn in dem Streit gewinnen? Der Pastor der Seelsorge antwortet, das wird sich daran entscheiden, welche von beiden auf Dauer besser gefüttert wird. Also, Landung, Frage, welche Katze fütterst du? Die eine oder die andere? Oder was hast du angezogen? Bleibt da was? Ich bete. Jesus Christus, hab dir von Herzen Dank, dass du in unser Leben ja hineingekommen bist und dass du uns ganz willst, nicht nur einen Teil, sondern unser Leben ja immer mehr dir ähnlicher gestalten willst, dass du uns deinen Heiligen Geist dazu gegeben hast, der uns von innen her verändern will. Und danke, dass du auch mit all unserem Versagen, mit den Fehlern rechnest und dass du uns trotzdem noch lieb hast und immer wieder aufs Neue liebst und zurückliebst, dass du mit offenen Armen dastehst und dich freust über jeden Schritt, den wir in deine Richtung unterwegs sind. Und ich bitte dich, dass ich bei dir lernen kann, lernen will und dann auch Veränderung erfahre, so wie du das willst. Und danke, dass du mit deinen Lernschritten keinen von uns überforderst. Hilf du uns, die richtige Katze zu füttern. Danke, dass du mit auf dem Weg unterwegs bist, bis wir wirklich in Vollendung bei dir sind. Danke für deine Liebe, die uns niemals aufgibt. Amen.